Sie nicht so recht, singen sie oder singen sie nicht? Nuscheln sie ihre nicht vorhandene Bärte rein? Manche saßen unbewegt da, manche mit versteinerten Mienen. Und irgendwie habe ich gedacht, die Musik und die Art und Weise, wie die Leute da sitzen, passt irgendwie nicht zusammen. Und es hat tatsächlich was mit dieser Geschichte dieses Liedes zu tun. In dir ist Freude, ist ein Lied mit einer ganz ungewöhnlichen Geschichte. Denn die Melodie dieses Liedes wurde von einem Italiener geschrieben. Giovanni Giacomo Gastoldi hat die Melodie geschrieben. Man weiß nicht genau wann, aber man weiß so ein bisschen was über diesen Giovanni, also Johannes auf Deutsch. Der Johannes ist geboren in der Lombardei und war Zeit seines Lebens eigentlich in Mantua unterwegs. Er war dort Priester, wurde zum Priester geweiht und war dort Gesangslehrer. An jedem Dom gab es sowas wie die Domspatzen, die Hymnuschöre und so. Das hat es damals schon gegeben, ist eine alte Geschichte. Und da war der sozusagen Leiter der Hymnuschorknaben am Dom zu Mantua. In Mantua war es so, der Kapellmeister des Herzogs war ziemlich schwer krank und deswegen musste der Giovanni da immer wieder auch als Kapellmeister einspringen. Als er dann so kurz vor der Rente war, hat er das Amt dann offiziell auch bekommen. Und als Kapellmeister des Herzogs war er auch dafür zuständig, immer wieder so ein bisschen Gebrauchsmusik zu schreiben. Also so ein Herzog, ja, der hat ja Empfänge, der hat künstlerische Darbietungen, da kommen irgendwelche anderen Herzöge und da muss man ja irgendwas machen. Und da hat dieser Giovanni Giacomo Gastoldi für diesen Herzog von Mantua unter anderem auch Ballettmusik geschrieben. Und das Stück, das wir kennen, die Melodie von In dir ist Freude, ist Ballettmusik. Also geschrieben, um vorrangig dazu zu tanzen. Man kann auch dazu singen, wenn man will, aber es ist eigentlich Tanzmusik. Richtig schöne kräftige Tanzmusik. Es ist leicht singbar, es hat eine schöne Melodie, die ist auch mitreißend geschrieben. Man hat irgendwie Lust mitzusingen, außer man sitzt gerade in einer Kirche und hat eine Predigt eines Bischofs gehört. Dann ist vielleicht nicht so, weiß ich nicht. Zumindest in der Kirche, die wir gerade gesehen haben, hat sich das Mitreißende zwar ereignet, aber es ist irgendwie nicht so richtig angekommen. Wie heißt der ursprüngliche Text? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, von einem kundigen Menschen das übersetzen zu lassen. Also ihr seht, es ist richtig tiefgehende Lyrik zu einem fröhlichen Leben, lädt uns die Liebe ein, la 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 la. Und wer sich sehnt, glücklich zu sein, liebt von Herzen und jetzt kommt ein frommer Teil und schenkt sein Herz dem Herrn, la 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 la. Ja, der Gastoldi, der war eben auch Priester, der hat nicht nur für den Herzog irgendwelche nette Musik geschrieben und so hat er versucht, irgendwie nette Musik zu schreiben und so ein geistliches Kleberchen irgendwo drauf zu kriegen, dass man doch auch das Ganze nicht ganz so schlimm sieht. Aber ihr seht, das ist ein Text, ja, hält sich in Grenzen die Tiefe und die Bedeutung, ganz nett. Und es ist ja auch für das ganze Lied der Text, das heißt, das singt man dann 4, 5, 6, 7 Mal durch und das war's dann auch. Also, bisschen seichte Tanzmusik. Der deutsche Text. Im Gesangbuch steht, dass ein Mensch, hat einen wunderbaren Namen, gell? Cyriacus Schneegas. Ja, also den Namen merkt man sich, wenn man den einmal gehört hat. Ich finde ja schon Cyriacus cool, ja, aber Schneegas, also genau. Es gibt auch die lateinische Version Schneegassius, ist auch irgendwie nett. Ein Pfarrer und Dekan auch, stellvertretender Dekan in Thüringen, gestorben 1597, war in Thüringen an verschiedenen Stellen aktiv. Ganz interessant ist, dass seine Frau eine Großnichte Martin Luthers war. Also so ein bisschen Prominenz der Herr Schneegassius, daher auch die Latinisierung seines Namens, das haben prominente Menschen damals sehr, sehr gerne gemacht. Er hat einige Lieder komponiert, das weiß man. Und er war auch ein bisschen musiktheoretisch unterwegs. Also er hat Bücher geschrieben, 2, soweit ich weiß, über Musiktheorie. Allerdings einen Beweis, dass er dieses Lied geschrieben hat, gibt es nicht. Es gab mal so in den 70er Jahren einen Liturgikprofessor, der mündlich seinen Kollegen weitergegeben hat, dass er einen Beweis hätte, dass der Cyriakus das Lied geschrieben hätte. Aber dieser Musikprofessor, Liturgieprofessor ist verstorben, ohne den Beweis irgendjemand weiterzugeben. Das heißt, überall im Gesangbuch steht dann drin, also Cyriakus Schnegas, aber der Beweis ist sozusagen verstorben. Man weiß nicht ganz genau, ob er das geschrieben hat. Manchmal steht dann auch geistlich in Thüringen, wenn geistlich dran steht, weiß man immer nicht, wer es geschrieben hat. Man weiß es nicht so ganz hundertprozentig. Hundertprozentig weiß man aber, dass dieser Text sich wunderbar an dem Tanz anlehnt und orientiert, denn das ganze Lied besteht aus einer Melodiezeile, die einfach zweimal pro Vers durchgesungen wird. Und das gibt es im Gesangbuch sonst nie. Das ist einzigartig. Meistens hat, also wenn man sowas mit Kehrversen oder wiederholenden Melodiezeilen hat, dann gibt es das im Gesangbuch beim Kirchenlied in dem Schluss am Ende. Ja, die letzten zwei Zeilen oder die letzten vier Zeilen werden dann die gleiche Melodie gesungen. Aber dass sozusagen man komplett den Text auf die Tanzmusik angleicht, das ist einzigartig im Gesangbuch und auch einzigartig für alle Lieder, ich sage mal 1960 abwärts. Das hat niemand gewagt, sich so intensiv auf den Tanz einzulassen bei der Dichtung des Liedes. Und auch bei den Textbausteinen merkt man, das ist alles sehr abgehackt. In dir ist Freude, in allem Leide, o du Süße, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland, hilfest von Schanden, rettest von Banden, der dir vertraut, hat wohl gebaut. Das sind immer so ganz kurze Schnipsel eigentlich, Textschnipsel. Und das ist eigentlich auch für Kirchenlieder sehr, sehr ungewöhnlich. Meistens versucht man eher lange Zeilen zu haben, weil lange Zeilen, die verlassen einem Zeit zum Nachdenken, zum Sinnieren, zum tiefe geistliche Gedanken sich machen. Ja, dieses das ist für geistliche Lieder eigentlich ein bisschen eher stressig. Und das wollte man eigentlich damals beim klassischen Kirchenlied nicht haben. Also, wer auch immer, vielleicht war es der gute Cyriakus, das Lied geschrieben hat, er hat etwas gemacht, was eigentlich einzigartig ist. Er hat sich komplett auf die Tanzmelodie eingelassen und seinen Text und die Melodie in einer wirklich einzigartigen Weise zusammengebracht. Das hat es bis dahin noch nie gegeben und hat auch die nächsten 300 Jahre keiner gewagt. Also, Cyriakus, wenn du es warst, hast du gut gemacht. Wo ist das Lied zum ersten Mal erschienen? Ein Herr namens Lindemann hat 1591 ein Büchlein herausgegeben, eine Sammlung geistlicher Lieder für Musikliebhaber. Also jetzt nicht für den andächtigen Gebrauch oder als Andachtslieder oder heute würde man sagen, es wäre nicht in Feiert Jesus 5 vorgekommen, sondern im Carius Verlag unter dem, was für Chormusik oder sonst irgendwelche gehobene geistliche Musik erscheint. Der Lindemann hat es geschrieben, hat es da reingebracht, steht kein Verfasser dabei, steht nur dabei, es sei entweder für Weihnachten oder für den Neujahrsgottesdienst bestimmt. Man fragt sich, wo die weihnachtlichen Elemente in diesem Lied sind. Die wahrscheinlich einfachste Erklärung ist, er hatte vor, ein Buch rauszugeben mit irgendwelchen neuen Liedern und dann hat ihm das ganz gut gefallen und er hat es halt mit dazu genommen. Vogel, friss oder stirb. Man würde diese Literatur, diese Chorliteratur oder dieses Musikstück eigentlich unter geistlicher Unterhaltungsmusik heute sehen. Also das war jetzt nicht gedacht für das Gesangbuch oder so, weil ja, ihr merkt, das geht auch nicht. Das Gesangbuch ist ja viel zu ernst für so ein leichtes, tändelndes, dahinschwebendes Lied. Aber offensichtlich scheint es so zu sein, dass den Leuten das Lied gefallen hat, so rund 50, 60, 70 Jahre nach dem Erscheinen, also ihr merkt, da denkt man in langen Zyklen, gab es so die ersten Gesangbücher, in denen dieses Lied mit aufgenommen wurde. Und man fragt sich ja, wie geht es im Gesangbuch so ein Tanzlied? Der Grund ist sehr einfach, dass der Gemeindegesang damals sehr langsam war. Und wenn man das Lied sehr langsam singt, dann kann man es auch ertragen in so einem Kirchengesangbuch. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süß. Ja, ihr merkt, dann hat man die Länge und die Zeit, wirklich drüber nachzudenken, was man da singt. Das heißt, das Lied wurde sozusagen gesangbuchtauglich gemacht durch das, dass man eigentlich das, was das Lied richtig gut macht, nämlich den Tanz und dieses Fröhliche, indem man das einfach so langsam, aber sicher rausgenommen hat. Und je langsamer das Lied wurde, desto gesangbuchtauglicher wurde es und desto mehr hat es sich dann tatsächlich zum Kernbestand der evangelischen Gesangbücher in Deutschland durchgesetzt, auch in der Schweiz und auch in vielen anderen Ländern, in denen Deutsch gesungen wurde, hat sich dieses Lied niedergeschlagen und ist dann eigentlich zu einem Klassiker geworden, das viele Menschen kennen und gerne singen. Und so ist auch zu erklären, wie das Video vorher zustande kam. Ja, ihr merkt, die Leute, die da saßen, das waren Gesangbuchsänger. Die haben eben das Lied so gesungen und so gedacht zu singen, wie man halt ein Gesangbuchlied singt. Eher getragen, eher langsam. Und die Musiker, diese Band, kann ich sagen, die am Anfang gespielt hat, die hat sozusagen diesen mittelalterlichen Tanz aufgenommen. Die haben diese mittelalterlichen Instrumente gehabt. So ähnlich muss das Lied geklungen haben, als es zum ersten Mal in Deutschland gespielt wurde, mit den Instrumenten und mit diesem Schwung. Und der Chor hat dann versucht, irgendwie beides miteinander zu verbinden. Aber es ist bei den Sängern nicht so richtig angekommen. Der Swing und der Drive, den dieses Lied hat, ist irgendwie etwas versackt in den Kirchenbänken. Das ist interessanterweise das Schicksal dieses Liedes gewesen und bis heute geht es ihm oft so. Das war sozusagen die äußerliche Einführung zu diesem Lied. Jetzt zu den Inhalten. Spannend sind ja immer an Liedern, wenn es in Gesangbücher übernommen wird und etwas geändert wird. Besonders gerne ändern die Schweizer Lieder. Das hat was damit zu tun, dass das Schweizer Naturell etwas bodenständiger ist als das Gemeindeutschen. Und deswegen hat die Gesangbuchkommission, als sie das in das Gesangbuch der Schweiz übernommen hat, zwei Änderungen vorgenommen. Die eine ist gleich in der zweiten Zeile. Das ist ja so, du süßer Jesu Christ. Ja, das ist ja süß, würden wir heute nicht sagen. Also wenn jemand zu jemand anderem sagt, er ist süß, dann hat es einen anderen Zusammenhang als einen geistlichen. Aber das ist eben Renaissance, Anfang Barock, da hat man eine Sprache verwendet, die wir heute ein bisschen schwülstig, überladen denken. Das Gesangbuch der Schweiz hat das, also das süß, ja, das kann man heute nicht mehr sagen, hat es rausgenommen und hat dann gesagt, o mein lieber Jesu Christ, ja. Das klingt für unsere gemäßigten Ohren und für unsere Sprache auch netter. Allerdings ist ja eine ganz tiefgreifende Änderung passiert, die man gar nicht so schnell merkt. Also lieb durch süß auszutauschen, da kann man sagen, okay, vielleicht. Aber dass man das O du süßer Jesu Christ, die Anrede, als eine einfache Beschreibung zurücknimmt, O mein lieber Jesu Christ, zurücknimmt, das ist eigentlich schade. Vor allem, dass aus du mein wird. Das Spannende ist ja, dass dieses Lied eines der ganz wenigen Lieder ist, das ein echtes Wir-Lied ist. Es geht immer um das Wir. Es ist das, was wir singen. Eigentlich ist das Lied ein Bekenntnis. ein Bekenntnis der Gemeinde gegenüber allem, was in dieser Welt geschieht, zu sagen, wir bekennen, dass in allem, was uns geschieht, in Jesus Freude ist. Wir bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wir bekennen, dass er zu loben ist. Wir bekennen, dass wir zu ihm gehören. Es ist, wie wenn die Gemeinde mit diesem Lied zusammensteht und sich einswingt auf den Klang des neuen Liedes, des himmlischen Liedes, das einmal im himmlischen Jerusalem erklingen will. Wir grooven uns miteinander ein auf die geistliche Realität des Reiches Gottes, so könnte man sagen. Und dann ist natürlich schade, dass so eine Änderung das genau rausnimmt, das Lied wieder personalisiert. Natürlich ist es dann auch schön, dass ich selber das auch bekenne, aber ich glaube, ihr spürt, dass es ein Unterschied ist, ob ich etwas bekenne oder ob wir jetzt etwas bekennen würden. Wenn ich jetzt das Glaubensbekenntnis vorsprechen würde, dann hätte das so viel Power. Wenn ihr jetzt aber aufsteht und dann, ich glaube an, dann hat es eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Dynamik. Und ich glaube, dass diese kleine Änderung dem Lied ein Stück die Kraft nimmt, weil es nicht mehr die Gemeinde ist, die es bekennt, sondern eben ein Einzelner für sich sagt, so ist es für mich. Das ist dieser Jesus für mich. Es ist ein Lied der Gemeinde. Und was bekennt diese Gemeinde? Am Ende der ersten Strophe gibt es diese kurzen Sätze, nichts kann uns scheiden, Halleluja. Die Bibelkundigen unter euch werden sofort wissen, das ist ein Zitat aus dem Römerbrief, Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und häufig ist es so, dass wenn Zitate auftauchen von Bibelstellen in Liedern, dass eben nicht nur man dieses Zitat betrachten muss, sondern den ganzen Kontext. Das, was in diesem Kapitel Paulus sagen will. Und das Spannende von Römer 8 ist, dass das Kapitel ist, in dem es um die Identität von uns Christen geht. Wer sind wir in Christus? Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Erben. Wir gewinnen Anteil an seiner Herrlichkeit. All diese großen Sätze finden sich im Zusammenhang von Römer 8. Und genau das nimmt Cyriakus Schnegers, wenn er der Autor war, dann tatsächlich auf. Er sagt, er stellt uns auf diese Realität. Wir sind verbunden mit Jesus. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zu ihm. Wir sind Bürger einer neuen Welt. Wir gehören in das Reich Gottes hinein. In Jesus ist das Reich Gottes gegenwärtig. Und wir sind Bürger des Reiches. Das ist der Standpunkt, von dem aus Cyriakus Schnegers her redet. Und er nimmt ganz, ganz, ganz eng das Verständnis von Paulus auf, wer wir als Christen und in Christus sind. Aber er hebt dann nicht ab und er sagt dann nicht, und damit ist alles gut und damit sind wir alle reich und haben wir alle alles zu essen und deswegen wird es den Tod nicht mehr geben, sondern er bleibt extrem geerdet. In dir ist Freude, in allem Leide. Genauso wie in Römer 8 Paulus davon spricht, dass die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt, indem er davon spricht, dass wir unter Versuchung stehen und Anfechtung stehen, indem er davon redet, dass es den Tod gibt und es Leid gibt und all das. Genau so nimmt Cyriakus Schnegers das auch so auf. Wir sind Menschen, die irgendwie Bürger zweier Welten sind. Wir sind Bürger des Reiches Gottes und damit letztlich Menschen, die sich freuen können und in dieser Freude der Ewigkeit herausleben können. Und auf der anderen Seite sind wir Bürger dieser Welt, die an der Vergänglichkeit, an Leid und Schmerz dieser Welt Anteil haben. Es ist erstaunlich, wie er ganz genau, wenn man das Lied anschaut und den Römer 8 Text daneben legt, wie er ganz genau diese Polarität trifft Und er schiebt sie, und das ist spannend, er schiebt sie, also die Reformation und auch das, was in der Folge war, hat mehr diese Polarität auf das Leid geschoben. Ja? Wir sind zwar himmlische Bürger, aber das große Schlimme ist, dass wir im Leid leben und im Schmerz leben und im Alltag und vieles uns niederdrückt und wir in Schuld und Versagen und so. Und Paulus redet eigentlich ein bisschen anders. Er sagt, wir sind Bürger des Reiches, wir sind Erben, wir haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes, aber ab und zu ist es auch nochmal richtig schwierig und wir müssen sterben, und es ist auch gut, das zu wissen. Ja, ihr merkt, die beiden Pole sind immer da, aber Paulus ist mehr bei dem Neuen, weil das ist das, was Zukunft hat. Das ist das, was uns für die Ewigkeit bestimmt. Das ist das, was zwar nicht sichtbar ist, aber Realität. Und das andere ist vergehende Realität. Die ist zwar sichtbar, und deswegen haben wir oft die Versuchung, dass sie so mächtig ist, aber sie ist vergehende und vergängliche Realität. Und so sehr die Orthodoxie und die Christen damals und die Liederschreiber damals eher das Leid in den Vordergrund gezogen haben, so hat Schneegers eher die Freude an dem Neuen in den Vordergrund gestellt. Und ich muss sagen, er trifft damit ganz genau, was Paulus eigentlich sagen wollte. Er ist sehr, sehr nahe an dem, wie Paulus uns Christen, unsere christliche Identität beschreibt. Und wenn man das Lied singt, dann möchte er, dass wir, die wir dieses Lied singen, uns ganz hineinstellen in diese neue Identität. Und aus ihr heraus leben und in dieser neuen Identität auch wahrnehmen, ja, das Böse, das Vergängliche, das gibt es. Aber es ist eben alt und vergänglich. Und wir leben auf das Neue zu und in das Neue hinein. Und darum können wir uns freuen. Man könnte sagen, das, was sich abbildet in diesem Lied, diese Spannung zwischen diesen beiden Polen, nimmt letztlich auch die formale Spannung von diesem Lied auf, Tanzmusik und Kirchenmusik. Ja. Nehmen wir mal den Tanz eher für das Neue und die Kirchenmusik mit ihrer Getragenheit eher für das Alte. Das ist eine ähnliche Spannung. Und er bringt sozusagen zwei ganz unterschiedliche Pole zusammen. Und dadurch gewinnt das Lied an Kraft und an Stärke. Ein letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, und das ist vielleicht der Höhepunkt dieses Liedes, und der wurde auch von den Schweizern eliminiert. Wir kleben an ihm, also am Ende der ersten Strophe, an dir wir kleben in Tod und Leben. Ja? Und da haben die Schweizer gedacht, das ist ein bisschen beppig, auf Schwäbisch, das erinnert so an Kinder, die da basteln, das in so einem Gesangbuch liegt, hallo, hat es nichts verloren, und dann hat man das so ein bisschen überlegt und dann hat man folgende Lösung gefunden: an dir wir hangen in Freud und Bangen. An dir wir hangen in Freud und Bangen. Naja, ob das jetzt besseres Deutsch ist, kann man lange, lange drüber streiten. Aber interessant ist, also zum einen, kleben und hängen ist ja ein Unterschied. Also, ich mache sie nicht kaputt. Die Gitarre hängt jetzt an mir, ja, aber man kann sie auch einfach wieder wegmachen. Es tut weder der Gitarre noch mir weh, wenn ich sie abhänge, oder? Es ist eigentlich nicht schlimm. Und wenn jemand jetzt kommen würde und sagen würde, gib mir die Gitarre, dann kann ich es ihm ganz einfach geben und es würde nichts passieren. Stellt euch zwei Blätter Papier vor, die zusammengeklebt sind. Wenn die richtig zusammengeklebt sind und der Kleb schön getrocknet ist, kriegst du den nicht mehr auseinander. Wenn da einer kommt, gib mir mal das Papier, da musst du es zerreißen. Und du wirst die beiden Stücke nie ganz auseinanderkriegen. Es ist eine Verbindung, die auf Dauer angelegt ist, die nicht lösbar ist. Hängen und kleben ist ein gravierender Unterschied. Und dann das Zweite, in Tod und Leben, in Freud und Bangen. Ich finde, Freud und Bangen ist irgendwie alltäglicher, aber Tod und Leben sind ja eigentlich die Grunddimensionen des Seins. Freud und Bangen ist dagegen schwach. Es ist die Emotionsebene. Ich freue mich, ich habe Sorgen. Tod und Leben ist die ganz, ganz grundsätzliche Ebene. Lebe ich überhaupt? Bin ich tot oder lebe ich? Was meint denn der Cyriakus Schneegers mit diesem Kleben? Ich glaube, er will damit aussagen, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Und dieses mit Christus sein ist ein Kleben. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann dich wegreißen. Und da geht es wirklich auch ums Sterben. Ich bin mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. Und da ist es wichtig, dass ich klebe. Denn das ist doch unsere Angst, dass der Tod uns wegreißt von Christus. Und das ist doch unser Glaube und unsere Hoffnung, dass wir, als Christus damals an Ostern auferstand, dass wir sagen können, ja, und mit dir bin ich jetzt schon auferstanden. Ich gehöre zu dir. Du hast mir das ewige Leben geschenkt. An dir wir kleben in Tod und Leben. Und wenn man diese Formulierung bedenkt in seiner Tiefe, dann stellt man fest, das zu ändern ist wie Kaffee ohne Koffein. Es fehlt das Eigentliche. In meinem Leben habe ich Anteil an Jesus. Ich gehöre zu ihm und niemand und nichts kann mich wegreißen. Ich bin angeklebt, verhaftet, gehöre ganz zu ihm, untrennbar. Jetzt kann man sich fragen, lieber Cyriakus, wo hast du denn das Bild von dem Kleben her? Also das ist nicht von Paulus, kommt in den Paulusbriefen nicht vor. Ich glaube, im Neuen Testament kommt nirgendwo Klebereien vor. Das hat es den Schweizern auch leicht gemacht, den Kleb dann auch wegzunehmen, weil man dachte, kommt ja nicht vor, ist ja nicht biblisch. Aber es ist doch biblisch. Wer weiß denn, wo geklebt wird in der Bibel? Es gibt eine Stelle, da wird geklebt. Wer weiß es? Ich gebe euch einen Tipp, es ist eher vorne. Ja, wow, ja, also ein Sonderapplaus hier. Und natürlich auch für alle anderen, die es gewusst haben, die es nicht den Mut hatten, jetzt hier sich zu melden. Da hinten habe ich irgendwo noch eine Hand gesehen. Es ist ein Zitat tatsächlich aus Genesis 2, Vers 24, interessanterweise nicht nach der Lutherbibel, sondern nach dem original hebräischen Text. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib anhangen, steht es im Luther. Ja, da kommt die Hängerei wieder her. In Wahrheit steht da tatsächlich ankleben. Also ein Mann wird an die Frau gebeppt. Und jetzt kommt's, die sind dann eins. Eins. Das ist ja der Gedanke. Das ist der Gedanke. Mann und Frau werden eins. Wenn Gott sie anzieht, sind sie eins und nicht zwei. Und genau dieses Bild, diesen Gedanken, nimmt der Cyriakus Schneegers auf und sagt, so ist es mit Jesus. Wir sind an ihn angeklebt. Wir sind eins. Wir sind ein Leib, gehören zu ihm. Natürlich steckt da im Hintergrund dieses Bild, dass Jesus der Bräutigam ist und wir sind die Braut. Ja, so wie er, wie Braut und Bräutigam im Genesis 2, Mann und Frau, aneinander geklebt werden und eins sind, so ist es Christus der, der sich mit uns verbindet, uns anklebt, wir uns ankleben, damit wir zu ihm gehören bis in Ewigkeit. Braut und Bräutigam. Ein wunderbares Bild. Und es geht tatsächlich darum, dass das Kleben eine unauflösbare Verbindung eingeht. Eine Verbindung, die so ist, dass wenn man es auseinanderreißt, man beide zutiefst verletzt. Es ist eine Verbindung der Liebe. Ich in ihm und er in mir. So wird es ganz häufig formuliert, auch bei Paulus. Ein sich zuneigen und sich verbinden der Herzen. Und damit sind wir ganz nah bei dem, was Dreieinigkeit ist. Drei Personen, die sich in Liebe verbinden zu einer Einheit. Und Jesus sagt es ganz häufig, so wie ich mit dem Vater eins bin, so sollt ihr auch eins sein mit mir. Es ist diese tiefe Klebstoff der Liebe und der Herzen, die unauflöslich verbindet. Und diese Bewegung geht von ihm aus. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, sich an ihm anzukleben und an ihm dran zu sein. Und ich habe mir überlegt, wir könnten das ja so ein bisschen auch heute miteinander machen. Ganz zufälligerweise sind hier diese Tafeln sind auch verteilt hier und ich habe Zettel und Stifte in diesen Taschen und Klebstoff. Und wenn ihr sagt, hey, was für ein Segen, dass ich wirklich zu diesem Jesus gehöre, dass ich ganz bei ihm bin und dass im Sterben und im Leben er mich mitnimmt. In seinem Tod ich der Sünde gestorben bin und in seiner Auferstehung ich mit ihm auferstanden bin, dann gehöre ich ganz zu ihm. Dann kann ich mich an ihn festkleben und sagen, Jesus, danke. Egal was geschieht, ich klebe an dir. Egal was morgen passiert, in meinem Arbeitsplatz, egal was bei der Arztdiagnose rauskommt, auch wenn ich in die tiefsten Tiefen steigen muss, meines Lebens, von Schmerz und Leid, ich gehöre zu dir, ich klebe an dir. Und du bist mit hinuntergestiegen in die tiefsten Tiefen und hast mich nicht losgelassen. Und du bist von den Toten auferstanden und nimmst mich mit. Darum kann Freude sein in allem Leide. Jesus, er lädt dich ein, zu sagen, kleb dich an mir fest. Ich bin da, ich stelle dir alles zur Verfügung. Den Klebstoff, die Zettel und den Stift. Und ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, mit dir verbunden zu sein und verbunden zu bleiben. Und es ist so ein Geschenk, dass wir heute miteinander Abendmahl feiern. Weil das ist genau das, was Abendmahl bedeutet. Einzutauchen in Tod und Auferstehung Jesu und an ihm jetzt nicht hier so bildlich mit diesen Zetteln, sondern schmeckbar in Brot und Wein Verbindung einzugehen, dass er in uns kommt und uns erfüllt. Lade euch ein, nachher, wenn wir eine Zeit des Lobpreises haben und Abendmahl feiern, gerne auch an diese Stationen zu gehen. Hinten ist ein, so ein Flipchart hier drüben an der, am Fenster und auch hier vorne. Hinten sind auch Abendmahlstationen, in der Mitte sind Abendmahlstationen und hier vorne. Ihr könnt dann einfach die Zeit nutzen und gerne euch hier auch sagen, ja, Jesus, so gehöre ich zu dir. Und wenn ihr sagt, hey, ich traue mich nicht so, meinen Namen da drauf zu schreiben, ihr könnt einfach drei Kreuze machen oder ein Strichmännchen malen. Das Schöne ist, es ist nicht wichtig, was die Leute da jetzt lesen. Das Wichtige ist, dass Jesus weiß, dass du sagst, ja, an dir klebe ich in Tod und Leben. Nichts kann mich scheiden. Jesus, ich danke dir für dieses Lied. Ich danke dir für die Freude, das es transportiert. Ich danke dir für die Wahrheit unserer Position im Glauben. Und ich danke dir für dieses wunderschöne Bild des an dir Klebens. Ich danke dir, dass ich so mit dir verbunden sein darf. Und du kennst die von uns, die gerade vielleicht in schwierigen Zeiten, in Notzeiten sind. Gib ihnen Hoffnung durch dieses an Christus, an dir Kleben. Und du weißt vielleicht auch um die, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich wirklich so mich mit dir verbinden will. Gib ihnen den Mut, heute vielleicht wieder neu oder vielleicht auch zum ersten Mal zu sagen, ja, Jesus, ich gehöre zu dir. Und ich darf wissen, was auch immer in meinem Leben geschieht. Du bist auferstanden. Schenkst mir das ewige Leben. Ich klebe an dir, was auch immer geschieht in dieser Welt. Amen. Es kennt ihr vielleicht, bevor man irgendwas anklebt, in den meisten Klebstoffen steht vorher, den Untergrund gründlich reinigen. Das schon mal irgendwo gesehen? Beim Abendmahl ist es eigentlich genauso, den Untergrund gründlich reinigen. Also einfach die Schuld, die wir haben, Gott zu sagen und zu bekennen. Und dazu lade ich euch jetzt ein. Wer möchte, darf gerne zu diesem Teil auch aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du dich mit uns verbunden hast. Und dass es eine Verbindung ist, die so stark ist, dass sie durch Tod und Leben hindurchgeht. Dass du, als du am Kreuz gestorben bist, uns dich selbst zur Verfügung gestellt hast und uns Anteil gegeben hast an deinem Leiden und Sterben. Und bevor wir dir aber so nahe kommen, wollen wir dir das auch bekennen, was in unserem Herzen ist, wo wir Falsches gesagt haben, gedacht haben, gefühlt haben, getan haben. Du weißt, auf wie viel unterschiedliche Weise zum Ausdruck kommen kann, dass unser Leben nicht dem entspricht, was du von uns haben möchtest. Und wir wollen dir sagen, dass es uns leid tut. Und wir wollen in der Stille bekennen, dass wir schuldig geworden sind vor dir. Und wir bitten dich, dass du uns wieder zurechtbringst, dass du unsere Seele heilst und erneuerst. Jesus, du kennst mich, kennst meine Gedanken, meine Gefühle, meine fehlgeleiteten Sehnsüchte, so vieles, was in mir nicht deinem Willen entspricht. Und ich möchte dir das bekennen und hinhalten und dich um Vergebung und Heilung bitten. Gib mir meine Schuld und heilige mein Leben. Ist das auch euer Bekenntnis und eure Bitte? So antwortet einfach mit dem Wort Ja. Jesus hat es uns aufgetragen, es einander zuzusagen. Und so sage ich dir in seinem Namen zu. Dir sind alle deine Sünden vergeben. Amen, Amen. Das ist gewisslich wahr. Weiß nicht, wie es euch geht. Amen, Amen, das ist gewisslich wahr und alles weg. Meine Seele fällt es da ein bisschen schwer und deswegen lade ich euch ein, euch nach rechts und links ein bisschen zu drehen und ein paar Leuten einfach zuzusagen, Jesus liebt dich oder Friede mit dir oder Jesus segne dich oder er hat dich vergeben oder irgendwas. Oder wenn ihr gar nichts sagen könnt, lächelt den anderen einfach an. Wir wissen, was gemeint ist. Tut euren Seelen gut, indem ihr es einander zusagt. Es ist alles vergeben. Jesus, wir danken dir, dass du uns vergeben hast. Aber du hast mehr als einfach nur Schuld weggenommen. Du hast dich mit uns verbunden. Hast uns dein Leben gegeben. Und wenn wir jetzt Brot und Wein zu uns nehmen, dann wissen wir, dass wir Anteil haben an deinem Leiden und Sterben. Und ganz zu dir gehören. Wir bitten dich, dass du die Gaben an uns und in uns segnest. Wir bitten dich, dass dieses Brot, das wir essen und den Traubensaft, den wir trinken, mehr ist als das, was man sieht, sondern in Wahrheit Gemeinschaft mit dir, deiner Auferstehung und deinem Sterben ist. Und der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. So segne nun diese Gaben an uns, Herr. Amen. Ich bitte jetzt die, die das Abendmahl austeilen, nach vorne zu kommen. Sie werden hier vorne die Gaben bekommen und sich dann verteilen. Und ihr seid eingeladen, einfach dahin zu gehen, wo es für euch stimmig ist. In der Zeit euch gerne auch anzukleben, aber auch im Lobpreis zu sein, mitzusingen und mit die Gegenwart Gottes auch zu feiern. Ich wünsche euch von Herzen eine gesegnete Zeit. Heiliger Geist, füll diese Zeit unter uns und berühre unsere Herzen. Amen.